Das habe ich nicht aufgenommen, vielleicht hatte ich. Für mich das Essenz der Zen-Praxis ist, was heißt ein Zen-Leben zu leben. I'm not interested in just einer verstecktes Praxis, der nur in der Zendo abläuft. Das ist nett, schön, hilfreich, unterstützend. Es ist schön, eine Oasis zu haben. Aber wenn ich nicht aus der Oasis leben kann, dann wird das letztendlich überhaupt nicht hilfreich. Und das tendiert sich in viele spirituelle Traditionen so zu passieren. Und ich finde es einfach interessant zu sehen, wir haben so viele Koans, die genau mit diesem Thema zu tun sind. Und davon werde ich jetzt sprechen. Das ist auch seine Sammlung, der heißt die Shoyo Roku, das ist japanisch. Und in Englisch ist es übersetzt als The Book of Equanimity. Wie ist das in Deutsch? Der Buch der Gelassenheit?
Gleichmut.
Der Buch der Gleichmut. Das ist eine Sammlung von 100 Koans, die in ein Koan-Studium mitgearbeitet wird. Und dieses ist Nummer 20. Master Jiso fragt Hogen, wo kommst du her? Ich pilgern ziellos, antwortet Hogen. Was ist denn die Bedeutung Ihrer Pilgerfahrt? Fragt Jiso, der Lehrer. Ich weiß es nicht, antwortet Hogen. Nicht zu wissen ist intimsten, bemerkte Jiso. In diesem Moment erlebt Hogen große Einsicht. Das kommt oft am Ende von Zen-Geschichte. In diesem Moment erlebt der Studentin oft wird geschrieben Erleuchtung, ich mache das Wort nicht, I don't like the word. Ich liebe mache Einsicht, that there's insight. And it can be a huge insight. Yeah. So, dieses finde ich auch immer interessant, die Koans zu anschauen, dass, wenn sie die verschiedene Übersetzung davon. Diese Koans sind originell in Chinesisch, Altchinesisch, aus dem Mittelalter. Die waren dann in Japanisch übersetzt und damit gearbeitet. Und dann sind die in die verschiedenen Sprachen, heutzutage in Englisch und dann in Deutsch. Es sind teilweise Probleme damit, weil manchmal die Übersetzungen in Deutsch sind aus der Übersetzung von Englisch, die aus der Übersetzung von Japanisch, die aus der Übersetzung von Chinesisch sind. Wir haben in Wirklichkeit gar keine Idee, was wirklich gesagt wurde. Und wenn man sieht, die Übersetzung, die verschiedene Übersetzung von Japanisch in Deutsch, die verschiedene Übersetzung, was ich nicht so beurteilen kann, aber ich kann beurteilen die Übersetzung von Japanisch in Englisch. Man ist erstaunt. Na, ich weiß, Übersetzungsarbeit ist nicht leicht. Und das gibt nicht so was wie eine genaue Übersetzung. Auch wenn ein Mensch übersetzt ihre eigenen Texte, sagen wir, eine Japaner übersetzt ihre japanische Texte in Englisch, wenn die ganz gut ist. So, was passiert zwischen die Übersetzung? What happens? Warum ist es so schwierig? Well, unter anderem, es hat mit der eigenen Perspektive der Mensch, der übersetzt, dass das ist ein Filter, dadurch Sprache kommt, die beeinflusst ist von der eigenen Konditionierung des Menschen. So zum Beispiel wirst du einen großen Unterschied sehen zwischen einer Zen-Übersetzung, die von jemandem, der Zen praktiziert ist, als von einer Übersetzer, die kein Zen praktiziert. You'll see a big difference. Ja? So I find that sehr, sehr interessant, weil unter anderem das zeigt, was wir als Menschen, die Meditation oder Zen praktizieren oder Achtsamkeit, welche Schwierigkeiten wir haben. Wir hören etwas, ob das eine Korn oder was anderes ist oder eine Anweisung. Und das muss erst durch einen ganzen Filter unserer Konditionierung, Ideen, Konzepte, Hintergrund, Kultur, Nationalität, Gender, Hintergrund. Und dann denken wir, oder oft haben wir das Gefühl, das kenne ich. Aber wie bereit sind wir wirklich zum Öffnen, dass vielleicht wir wissen nicht alles? Wie bereit sind wir zu wandern ohne Ziel? Wie bereit sind wir, auf einen Weg zu gehen und nicht genau weißt, wohin es geht? Ich muss auch etwas zustimmen. Ich bin ein schlechter Wanderer. I'm not a good traveler. Ich habe 3-mal Paris besucht und 3-mal nach einem Tag Paris verlassen, weil ich konnte es nicht aushalten, dass ich nicht genau wusste, wo Sachen waren, wo das beste Restaurant war, das Beste, was ich leisten konnte. Wo ich konnte es nicht aushalten, irgendwie unsicher zu sein. Irgendwann habe ich es geschafft, weil ich habe jemanden besucht, der lebt in Paris, habe ein bisschen Zeit und habe ich mich erlaubt. Mittlerweile geht es ein bisschen besser. Ich war auch relativ jung, ja, zu diesen Zeiten und ein bisschen unsicher. Aber trotzdem, das hat mir dann was gezeigt. Gerade ist mir jetzt gerade in Hongkong passiert. Ich war vor 2 Monaten in Hongkong. Und ich war erstmal, muss ich sagen, sehr negativ betrachtet von Hongkong. Da waren Sachen, die mir einfach nicht passt. Ich kenne andere Menschen, die lieben Hongkong. Aber für mich, das war zu kommerziell, zu anonym, zu nur riesen Hochhäuser. Und mich persönlich wollte ich einfach weg. Ich musste da arbeiten, aber wenn ich sehr freie Wahl hatte, wäre ich sofort weggegangen. Und nachhinein, als ich Menschen gesagt habe, die Hongkong sehr gut kennen, sogar da gelebt haben, die haben gesagt, hast du das gesehen? Nee. Hast du das gesehen? Nee. Warst du in diesem Park? Nee. Und da habe ich bemerkt, ich hatte nur ein ganz kleines Tal gesehen. Und da habe ich gesagt, das ist Hongkong. Na, es kann sein, ich hatte die anderen Orten besucht und die auch nicht gemögt. Aber ich habe nicht Hongkong gesehen. Ich habe nur der ganz kleine Teil am Hafen gesehen. Und dann zu sagen daraus, das ist Hongkong, das wäre total unfair Hongkong gegenüber. So, jetzt mit 67, 40 Jahren später, bin ich immer noch vielleicht nicht eine offene genug Reisende. Und als ich den Vortrag vorbereitet habe, habe ich gedacht an, ich glaube, der schönste Reise meines Lebens, in dem ich damals, war das 1980, mein damaliger Mann und ich haben unser Haus verkauft, Wohnung verkauft in New York, vor das so teuer war, und haben einen VW-Bus gekauft und wollte der große Abenteuer von London nach India fahren. Und ich glaube, das war 78. Und kurz vorher habe ich kalte Füße gekriegt und ich habe meinem Mann gesagt, damals, lass uns erstmal in Amerika reisen. Lass uns mit dem Bus in Amerika. Und muss auch dazu sagen, mein 10-monatiges alte Tochter. Und ich hatte einfach ein bisschen Angst, bevor wir in fremde Länder gehen, erstmal ausprobieren in Amerika, wie ist das mit Baby zu reisen und so weiter. Ich hatte der Sicherheit, dieser VW-Bus, der wirklich nicht Luxus war. es war in dieser Art modischen Sachen, ja. Aber irgendwie habe ich genug Sicherheit damit gefühlt, dass ich konnte dann wirklich mich langsam einlassen an der Reise. Und das war nach ein paar Wochen, wir waren insgesamt 2 Monate unterwegs. Ich habe so viel entdeckt, dass ich glaube, war so wichtig. Nicht nur Orten, sondern auch Menschen. Ich habe gefunden mit der Zeit, die ich mit Menschen gesprochen habe, die ich vielleicht nie damit gesprochen hätte. Auch in Alltags, in normales Leben, man ist so beschäftigt, ja. Hin und her. Ich bin in New York groß geworden, in der Innenstadt. Es ist nicht, dass ich nicht große Städte kenne. Aber gleichzeitig, ich brauchte dieses weitere Sachen, mich zu erlauben, wirklich am Pilgerschaft zu sein. Ich sehe diese Reise durch Amerika als eine Art Wallfahrt, als eine Art Pilgerfahrt. Dazu muss ich auch sagen, dass später habe ich meine Doktorarbeit über Pilger geschrieben. Und man kann sagen, ich bin ein bisschen Expert im Thema Wallfahrt. Vielleicht nicht zufällig. Master Jisho fragt, wo kommst du? Where have you come from? Das ist eine klassische Frage in Zen. Manchmal kann man anfragen, ja, ich komme aus New York, ich komme aus Bern, ich komme aus Düsseldorf. Where are you going? Ich pilger ziellos. Ich pilger ohne Ziel. Was ist denn die Bedeutung Ihrer Pilgerfahrt? Ich weiß nicht. I don't know. Ein hilfreicher Weg, mit diesen Geschichten zu umgehen, ist zu versuchen, dich in der Füße von Hogan zu setzen. Wo ist vielleicht in dein Leben eine ähnliche Situation zu identifizieren? Aber nicht nur mit der Person, sondern mit dir selbst. Wann gibt es Zeiten, wo du weißt wirklich nicht, wo es hineingeht, wo es herausgeht? Und es ist wahrscheinlich hier eine Zeit von großer Zweifel von Hogan. Der ist vielleicht auf Pilgern, weil er nicht mehr weiß. Na, traditionell in der alten Zeit sind fortgeschrittene Zen-Schüler und Schülerinnen nach einer bestimmten Zeit, Advanced Students, waren auf Pilgerfahrt geschickt zum Besuchen an den Lehrer und Lehrerinnen, sodass die ihre eigene Verständnis abchecken konnte. Nicht nur abchecken, sondern wirklich zu vertiefen. Wenn man bleibt immer an der gleichen Ort, kann das mit der Zeit sehr sicher fühlen. Der sogenannte Comfort Zone. Und ich habe dann an einen Film gedacht, als ich darüber nachgedacht, die vielleicht manche von euch gesehen hat, die, ich denke, sehr diesen Themen anspricht in der klassischen Koan. Hat euch einen Film gesehen, der heißt The Way, die Wege, in Englisch heißt es? Das ist ein Film von Martin, der Hauptdarsteller ist Martin Sheen und es geht um seine Wallfahrt zum Santiago de Compostela. Ganz kurz die Geschichte, der ist ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, so um die 65 oder 70 ungefähr. Und ein Tag kriegt er die Nachricht, dass sein Sohn, der zu Hause verlassen hat, alles abgegeben, sein erfolgreiches Leben, der Sohn hat auch, und ist zum Santiago de Compostela gegangen. Und an der ersten Nacht unterwegs ist gestorben in einem Unfall in der Berge. Er ist gefallen oder sowas. Und dann der Vater entscheidet auf dem Golfkurs und der hat ein sehr, sehr, sehr etablierter bürgerliches Leben, entscheidet er, weiß er nicht genau, erstmal zum Spanien zu gehen, der Leiche von seinem Sohn. Und ich glaube, in der Polizei, auf der Wacht, entscheidet er, der Wallfahrt seines Sohnes zu Ende zu machen. Das war alles anders, als was dieses Mann normalerweise gemacht hat. Und dann, er geht auf den Weg und er entscheidet das sehr traditionell, zum Fuß, im Pilger-Hostel zu bleiben, nicht in teuren Hotels, was man auch kann. Und es ist die Geschichte seiner Weg. Er trifft dann 4 oder 5 Menschen, die er normalerweise nie damit zu tun hatten. Und das ist die Geschichte, wie sie langsam entdecken, und besonders ihm, dass er viel mehr mit diesen Menschen zu tun hat, als was er vorher dachte. Mit seinen Konzepten, Vorurteilen und so weiter. Für mich war ein sehr bewegender Film. Ist vielleicht ein bisschen amerikanisch, der Film, aber trotzdem sehr gut gemacht. Im Sinn von wirklich zu zeigen, was alle der anderen Begleiter von ihm sind, auch auf ein ziellose Wallfahrt. Weil das Essenz von Wallfahrt ist nicht der Ziel, sondern der Reise. Und am meisten passiert, ich habe 2 Jahre gepilgert mit Menschen und hunderte von Interviews gemacht mit Menschen, die pilgern, warum die das machen. Und in fast jedem Fall war das nicht anzukommen, sondern ein Zeit außerhalb ihr normales Umfeld, wo sie sich befreit hat von alltäglichen Sachen und dass die wirklich zum einen Zustand kommen konnte, der in der Platz dazwischen war. Und da eine Freiheit und gleichzeitig auch eine Unsicherheit, die erlaubt, sich wirklich neugierig zu sein. Auch wenn die manchmal Angst hätte. Und was der Vater erlebt in dieser Geschichte, ist seine eigene Verletzlichkeit. Er war einmal, you know what I mean? Diese Art von sehr, sehr schroff und so. Aber dieses plötzliche Tod seines Sohnes, wo er auch langsam erkannt, wie eigentlich sein Sohn hat keine andere Wahl, als weg von ihm zu gehen. Weil sein Vater hat ihn in so einen engen Kontext gehalten, dass der Sohn nicht mehr atmen konnte. Und das langsam erkennt er. Und dadurch wird er weicher und kommt in Kontakt mit einer Verletzlichkeit, der er vorher immer davon Angst hatte. Kennen wir das nicht? Ich weiß, ich kenne es. I know it very well. Brené Brown ist eine Professorin für Sozialwissenschaft in den USA und die ist sehr bekannt geworden über ihre Forschung zum Thema Verletzlichkeit und Vulnerability. Ihr TED-Talk ist einer der am meisten angeschauten TED-Talks, die geben. Mittlerweile 10 Millionen Menschen haben es gesehen. Das ist, TED-Talks sind eine Reihe von Vorträgen, die immer so unter 18 Minuten sind. Weil sie war so offen in ihren eigenen Prozess. Und unter anderem ein bisschen wie der Vater, hat sie gesagt, wie sie jahrelang geforscht hat, auch relativ erfolgreich war, aber immer nur als Wissenschaftler. Und dann, sie sagte, an einem Tag hat die angefangen, dieses Thema Vulnerability zu forschen, aber immer von Abstand. Und dann an einem Tag hat sie so die Qualitäten von Menschen, die Verletzlichkeit zunehmen und die Qualitäten von Menschen, die das nicht. Und sie sagt so wie ein Blitzschlag, versteht die, dass die war auf dieser Liste. Und das hat ihr Leben vollkommen geändert. Die hat aufgehört mit der Forschung, hat angefangen, Supervision und Gesprächsthemen und auch ein bisschen Therapie zu machen. Und ist 2 Jahre später wieder an der Forschung gegangen mit einer ganz, ganz anderen Perspektive. Weil sie hat erlaubt, sich selbst in Kontakt mit ihrer eigenen Verletzlichkeit zu kommen. Fragt der Interviewer zum Brené Brown. Du hast gesagt, dass Verletzlichkeit ist der Kern, das Herz, das Zentrum sinnvoller menschlicher Erfahrung. Bitte erklären Sie mir diesen Satz. Brené Brown antwortet: Verletzlichkeit, denke ich, wissen Sie, wenn ich Leute danach frage, was für sie Verletzlichkeit ist, antworten sie Dinge wie, einer sagt, bei meiner Frau zu sitzen, welche im dritten Stadium Brustkrebs hat und versuche Pläne für unsere Kinder zu machen. Ein anderer antwortet, meine erste Verabredung seit meiner Scheidung. Ein anderer sagt, das erste Mal, ich liebe dich, sagen. Anderer, um eine Gehaltserhöhung bitten. Ein anderer sagt, mein Kind zur Schule schicken, enthusiastisch und unterstützend für es sein und zu wissen, wie begeistert es von seinen Orchesterproben ist und wie wichtig es ihm ist, Klassenerster zu sein und es zu ermüden und zu unterstützen und zu wissen, dass es nicht geschehen wird. Für mich, sagt Brené Brown, Verletzlichkeit ist Mut. Es geht um die Bereitschaft, uns zu zeigen und gesehen zu werden in unserem Leben. Und diese Momente, in denen wir uns zeigen, denke ich, das sind die kraftvollsten, bedeutendsten Momente unserer Leben, selbst wenn die Dinge nicht gut laufen. Ich denke, sie definieren, wer wir sind. Ich denke, ein ganz wichtiger Satz hier, das hat mir sehr bewegt und vielleicht manche von euch, aber ganz wichtig hier ist zu sagen, kraftvollste, bedeutendste Momente unserer Leben, selbst wenn die Dinge nicht gut laufen. Das ist das Mut. Mut ist nicht so schwer, wenn Sachen gut laufen. Und wir dürfen auch gut fühlen, wenn guten Sachen laufen. Aber was passiert, wenn die nicht gut laufen? Und das kann eine ganze Breitbahn von Sachen sein. Und oft Sachen laufen nicht gut, wenn die nicht unsere Erwartung erfüllen. Erwartung ist ein Gefängnis, die wir nicht, die Bars, wir sehen nicht, dass ein Gefängnis tötet, Neugierigkeit, treu und unmerklich hindert uns eine geschlossene Natur zum die Möglichkeit, wirklich Leben zu erfahren, wie es ist und nicht, wie wir es haben wollen. Der Vater auf der Wallfahrt war erst wahrscheinlich sehr enttäuscht. Vielleicht hat er im Hinterkopf die Idee, jetzt mache ich eine Reise für meinen Sohn und dadurch wird in Wirklichkeit, merkt er wird geärgert, er wird irritiert. Es war anders, als was er erst erwartet. Und in diesem Moment konnte er entscheiden. Ich gehe weg, so wie ich, weg von Paris dreimal. Und das war vielleicht, ich kritisiere ihn nicht, wenn er so eine Entscheidung gemacht hat. Manchmal sind wir nicht so weit. Manchmal brauchen wir Zeit, etwas schwierig anzugehen. Manchmal müssen wir den Rücken drehen. Aber wenn wir den Rücken drehen und nicht irgendwie damit auseinandersetzen, bleiben wir immer ausgeschlossen von etwas, der vielleicht für uns persönlich sehr, sehr wichtig ist. Ich habe mich überlegt, was ist eine der wichtigsten Qualitäten für eine engagierte Meditationspraxis oder Zen-Praxis im Besonderen? Im Achtsamkeitskreisen hören wir sehr oft das Begriff Beginner's Mind, Anfänger's Geist. Das ist leider ein bisschen zu meinem Klischee geworden. Alle sagen das so, aber sehr wenig sind bereit, das zu leben. Nochmal, das ist nicht eine Kritik. Es braucht sehr viel Mut. Was ist die Antidot? Wir sprechen oft in Meditationspraxis oder im Buddhismus hat oft von Antidot gesprochen. Sagt man das in Deutsch? Antidot? Antidot ist, wenn du hast ein Gift und der gibt etwas dagegen.
Gegengifte.
Okay. Was ist der Gegengifte, sagen wir, zum sagen wir so, ich habe das nicht richtig gefragt. Einer der wichtigste ist das Qualität des Neugier. Eine der herunterste, die Sache, die das schließt, ist Angst. Okay, so fear is one of the strongest menschliche Gefühle. Mein Lehrer hat gesagt, unter alles ist Angst. Auch wenn es sieht was anderes aus. Und das Angst ist oft, es ist eine menschliche Gefühle und es ist nicht was Schlechtes. Und wann wir nicht lernen kann und Unterstützung bekommen, das Angst zu begegnen, wird es uns immer kontrollieren. Und in der Meditationspraxis ist das auch sehr subtil. Ich meine, wenn du in der Dschungel bist und ein Tiger kommt, es ist gut, Angst zu haben. Dann merkst du, hier ist Gefahr, jetzt tue ich was, laufe ich weg oder steige im Baum oder irgendwas. Aber oft erkennen wir nicht, dass eine sehr starke Meinung oder eine sehr starke Reaktion dagegen ist in Wirklichkeit gefüttert von Angst. So wie der Vater auf der Wallfahrt, unter anderem war die Angst, seiner eigenen Verletzlichkeit zu begegnen. Weil er hat Verletzlichkeit mit Schwache identifiziert. Der Chiso, der Hogan, der auf dem Wallfahrt ist, hier in unser Zen-Koan, ich pilger ziellos, Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum ich auf diesem Wahrwort bin. Der Lehrer sagt, Nichtwissen ist am intimsten. Nichtwissen ist am tiefsten. Nichtwissen ist der Weg. In diesem Moment, Hogan erfährt große Einsicht. Vielleicht in diesem Moment, was er davon Angst hätte. Vielleicht läuft er weg von irgendwas. Vielleicht läuft er weg von einem Kloster, wo sein Lehrer hat gesagt, du wirst es nie verstehen. Du wirst nie intim sein mit dem Zen-Weg. Vielleicht ist er weggelaufen von einer anderen Situation. In diesem Moment konnte es sein, dass wenn sein Lehrer ihm verstärkt hat, das nicht zu wissen, ist der Weg, dass auf einmal er erkannt, der tiefste Sinn seiner Unsicherheit, sein Nichtwissen, sein Nichtwissen, sein konfus zu sein. Aimlessly in Englisch bedeutet auch ein bisschen konfus. Ich gehe hin und da, weiß ich nicht genau. Ja? Dass er erkannt, dass das ist der Tor zum True Knowing, wahres Wissen, der nicht abhängig ist von wo man ist und wie viel man gemacht hat. Was braucht es, dass wir Angst in Neugier umwandeln können? Ich denke, das ist auch ein Aspekt. Es ist gesund, Angst zu spüren. Es ist gesund, wahrzunehmen, dass etwas, vielleicht nicht, ich spreche nicht nur von ganz großer Angst, das kann auch so, denn man merkt auf einmal, man ist irgendwie irritiert oder unbequem. Wie können wir das umwandeln in eine Situation, wo das ein Tor öffnet, zum einen neuer, vielleicht ein neuer Blickwinkel, eine neue Möglichkeit? Ja? Wie können wir das denn vielleicht erkennen als ein Wake-up-Call? Ja? Und das ist eine Einladung, that it's an invitation, raus aus unserer Komfortzone. Diese ganze, auch was gerade läuft in der Welt, da sind sehr viel Unsicherheit. Verschiedene Auseinandersetzungen unter Menschen, Kultur, Politik. Es ist nicht neu. Es ist nur in der modernen Zeit, hören wir viel mehr davon. Durch den Social Media, durch den Internet. It's not new. They've been having conflicts since the beginning of time. Aber die Ausmaß. Und ich merke, dass viele und leider der Media unterstützt das, weil die sind genauso in einer Gefahr als anderen. Das heißt, dass ich war 10 Jahre lang im Journalismus. Ich habe für eine der größten, ich habe für die Äquivalent von Spiegel gearbeitet in Amerika in den 70er Jahren. Und ich weiß, was passieren kann unter Menschen, die in den Medien sind. Die machen das nicht bewusst, dass die uns Angst geben wollen. Sie haben Angst und sie transportieren diese Angst. Und oft ist das, die werden das nie sagen. Was? Ich bin objektiv. Ich sehe nur, was ist. Quatsch. Die sind Menschen. Und ich weiß nicht, wie oft ich Sachen korrigieren musste als Lektorin, dass das wirklich mehr nah an was wirklich war, als was durch ihre eigene Ängste oder Vorteil die interpretiert haben. Und das passiert jetzt total. Weil das so schwierig, weil Angst ist so ein starkes Gefühl, es ist schwierig, die Tür wieder zu öffnen. Ich habe ein Interview mit Elizabeth Gilbert gelesen vor kurzem, wo sie sagt, und jetzt muss ich übersetzen, ich möchte leben in einer Gesellschaft, wo Menschen neugierig sind und interessiert ineinander sind, statt nur Angst voneinander zu haben. Menschen, die, wie sagt man, terrified, voll mit Angst sind, terrified. Menschen, die voll mit Angst sind, machen ganz schlechte Entscheidungen. Terror und Angst machen uns nicht verantwortlich. Die Räuber, die nehmen weg die Kapazität, klar zu denken. Und wenn du voll mit Angst bist, du werdest fast alles machen, das furchtbare Gefühl wegzuhaben. Und wir sehen Menschen, die das machen auf der individuellen Ebene, und wir sehen Kulturen, die das auch tun. Einer der kraftvollsten Wege, nicht kontrolliert zu sein von deiner Angst, ist, dass du bleibst mehr neugierig statt voll mit Angst. One of the most powerful ways not to end up being controlled by that is to remain more curious than you are afraid. Zen-Training ist Training in Mut. Es ist ganz intim zu bekommen mit uns selbst, mit unserer Freude, mit unserer Angst, mit unserer Neugier, auch mit der Tendenz, fernzuhalten. Und das trifft Menschen seit der Anfangszeit, in der Mittelalter in China, und 2016 in La Salhas. Und der einzige Weg ist, der Weg zu gehen.